Ja, es ist Sonntag. Ihr hört es an meinem Seufzen. Wir sind in großer Sorge um das Volk Israel und der Krieg, der dort tobt. Und wir wissen auch, dass der Teufel einfach nochmal alle gegen dieses kleine Land aufbringen will, so wie es ja auch schon geschrieben steht. Am Ende wird es noch viel größere Kämpfe geben. Aber wir wissen eins, und wir haben anfangs heute in diesem Gottesdienst inständig gebetet, hier in den Gemeinderäumen. Und wir wissen eins, dass Gott alles unter Kontrolle hat.
Amen.
Auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, was passiert, dann müssen wir einfach sagen, Herr, wir legen alles in deine Hand. Und was in Israel passiert ist und was jetzt passiert, gehört sicher auch irgendwie zusammen, aber ich will nicht richten und nicht tadeln und nicht eingreifen. Bemerkenswert habe ich heute festgestellt, dass wir die drei Sonntagspredigten über Römer 11, den ersten, zweiten und dritten Teil, genau ausgerichtet auf dieses Volk gepredigt haben, dass Richard zwischendrin Jakob siegreicher Kämpfer gepredigt hat und Jakob ist das Volk Israel. Und wenn wir das sehen, passt alles zusammen. Und wenn wir heute zu einem Punkt kommen, wo ich letzten Sonntag schon gesagt habe, ich werde heute über den neuen Bund predigen, dann war das auch schon eine Eingabe vom Heiligen Geist, denn der neue Bund ist das, was wir als Menschen, die in diesem neuen Bund leben, nach außen sehen. Einmal das Volk, das israelische Volk, das Volk Gottes, sein Volk, das Jesus nicht erkannt hat und ohne Jesus eigentlich zur Zeit im Alten Testament lebt. Dann gibt es die Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Die leben auch im Alten Testament. Und wenn wir die Segnungen und die Flüche im 5. Mose 28 nehmen, dann kann man sich dazu selbst seinen Teil denken. Eines ist klar, Gott wird dieses Volk zum Sieg führen. Und ich habe eben schon gesagt vor dieser Predigt, dass es keinen Ukraine-Krieg-ähnlichen Zustand in Israel geben wird. Es wird kurz und knackig sein und Gott wird sich einmischen, so wie es im Sechstagekrieg war, weil dieses Land in Frieden leben soll. Und wenn dieses Land in Frieden lebt, dann wird Jesus wiederkommen. Das steht im Wort und daran glauben wir. Wenn wir heute jetzt den neuen Bund betrachten, so können wir aus diesem Blickwinkel eigentlich uns sicher fühlen. Und ich finde es ganz bemerkenswert, dass die Conny heute Morgen dazu vom Heiligen Geist aufgefordert ist, das ganze Kapitel 4 aus dem Philipperbrief zu lesen. Das ist letztlich das, was dort geschrieben steht, Leben im neuen Bund. Da ist alles drin. Da sind zwei zerstrittene Frauen, die auch errettet sind, die noch von jemand ermahnt werden. Paulus schreibt an ihn. Dann ist der Segen drin. Dann ist alles, was wir durch den neuen Bund haben, dort aufgeführt, was an Vorteil ist. Und dieser neue Bund, den wollen wir heute betrachten. Und dann werden wir genau das alles wiederfinden, was auch schon im Philipper 4 heute Morgen vorgelesen ist. Aber ihr habt es nicht gehört, deshalb bringe ich das nur als Einwand. Der neue Bund ist etwas, was so gewaltig ist und dass wir es eigentlich viel zu selbstverständlich nehmen. Wie komme ich überhaupt in den neuen Bund hinein? Und da müssen wir uns doch fragen, die Eintrittskarte, die liegt genau da, nämlich in Römer 10, zwischen Römer 9 und Römer 11. Das ist genau das, was wir über Israel gepredigt haben. Dass Israel verstockt ist vom Herrn und das hat einen Sinn. Das will ich jetzt nicht alles wiederholen, aber genau mittendrin ist die Formel für die Nationen, wie sie errettet werden. Und diese Formel, die steht in Römer 10 und im Römer Kapitel 10 in den Versen 9 bis 11. Conny, bitte.
Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden.
Ja, das ist der Eintritt, den wir alle, wenn wir uns als wiedergeborene Christen betrachten, einmal gesprochen haben. Und wir haben ihn nicht nur gesprochen, sondern ich habe damals die Hand auf mein Herz gelegt und habe gesagt, Herr, das spreche ich jetzt und ich glaube es auch. Und genau das ist ja die Formel. Und da wissen wir, dass sich unser Leben verändert. Und wir wissen, dass dieser Römer 10 und die Verse 9 bis 11 der Eintritt in den neuen Bund sind, in den besseren Bund, den schon im Alten Testament Gott immer wieder den Propheten verheißen hat. Johannes 3,16, wir kennen ihn alle. Das ist genau die Formel, wie wir mit Jesus eben ja, leben sollen. Und wenn es dort heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, dann ist dies Verlorensein schon heute, auf die heutige Zeit im neuen Bund gesehen. Und nicht erst, wenn wir im ewigen Leben sind, dann brauchen wir keinen neuen Bund mehr, dann haben wir Gott und Jesus von Angesicht zu Angesicht. Den neuen Bund brauchen wir hier, indem wir geschützt sind. Geschützt sind vor dem Feind, der immer wieder tobend herumstreicht. Und wir werden es später auch noch hören, wenn wir uns die Verse aus dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist par excellence dafür gedacht, den neuen Bund zu beschreiben. Ich kann nicht alle Verse heute vorlesen, durch Conny freundlicherweise, danke Conny, vorlesen lassen, sondern ich habe einige wichtige herausgesucht, die wir einfach lesen werden. Und wir wollen einfach mit dem Hebräer 7, Vers 22 anfangen, wo es heißt.
So ist auch Jesus zum Bürgen eines besseren Bundes geworden.
Das sagt eine Übersetzung, die ich hergenommen habe, aber ich möchte dazu euch die neue Genfer Übersetzung auch vorlesen lassen. Und zwar ist die im Kapitel 7, 21b und 22.
Aber als Jesus zum Priester eingesetzt wurde, machte Gott ihm eine Zusage, die er mit einem Eid bekräftigte. Es heißt in der Schrift, der Herr hat geschworen, du sollst für immer Priester sein, und er wird seine Zusage nie zurücknehmen.
Amen.
Dieser Schwur macht unmissverständlich deutlich, dass Jesus der Garant eines besseren Bundes ist.
Ja, das spricht eigentlich für sich selbst. Jesus ist der, der die Garantie gibt. Jesus garantiert uns, dass der neue Bund eingehalten wird und dass alle Verheißungen, die dort geschrieben sind, Philipper 4 haben wir eben gelesen, dass das in Erfüllung geht. Das ist genau das. Das ist live, wenn wir heute diesen Philipper 4 hier mit eingebunden haben. Das finde ich so super. Das ist etwas, dass die besseren Verheißungen, die wir durch den neuen Bund haben, durch Jesus garantiert werden. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen über das, was steht. Wir haben das, was wir heute Neues Testament nennen. Das ist für unser Leben gültig und es wird alles, was dort steht, erfüllt werden.
Amen.
Amen. Und das muss man einfach immer wieder wissen. Dann haben wir den zweiten Vers, der steht in Hebräer 8, Vers 6.
Und da wird uns gesagt, jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes geworden ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist.
Da wird noch mal eins draufgesetzt. Und Jesus ist der Mittler, der Vermittler, der Unterhändler. Und des wahrhaft besseren Bundes und der die besseren Verheißungen uns geben wird. Er vermittelt zwischen uns und Gott. Er steht dazwischen, er ist auch der Fürbitter. Und er wird eingreifen, wenn Gefahr bei uns ist und wird uns immer unter seinen Schutz stellen, weil wir ihm gehören. Er ist unser Bruder und wir sind mit ihm in einer Gemeinde. Er ist unser Priester und er wird uns auch lehren und er wird auf uns aufpassen. Dieser neue Bund, der ist so wichtig. Und wenn wir da noch den Heiligen Geist einbeziehen, dann haben wir das Wort, was im Hebräer 10, Vers 15 und 17 steht.
Auch der Heilige Geist versichert uns das. Er sagt, dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde. spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und er fügt hinzu, und ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünden denken.
Ja, wie aktuell dieser Vers ist. Wir denken jetzt, ja gut, das ist wieder das Volk Israel, aber das gilt auch für uns. Und der alte Bund, da erinnert sich Gott immer wieder an ihre Sünden. Und sie mussten jedes Jahr, musste der Priester in das Allerheilige gehen und musste mit Blut nicht nur seine Sünden, auch die Sünden des Volkes eben auslöschen. Wieder für ein Jahr. Und er erinnert sich eben immer wieder an ihre Sünden und die sind einfach nicht weggewaschen, sie sind nur bedeckt, heißt es auch. Und wenn wir aber, und wenn wir diese Zeilen jetzt erweitern und eben sagen, dass dieser neue Bund, wie wir später ja auch hören, auch für uns gilt, dann ist es wichtig, wenn wir zum Beispiel in Einblick in Gottes Datenbank hätten, dann würden wir sagen, Herr, was war denn in diesen, ich denke an Zeiten vor unserer Errettung, was war dann in dieser Zeit noch los und was habe ich da gemacht? Dann wird Gott sagen, Entschuldigung, aber hier ist alles gelöscht, da steht gar nichts drin. Die Sünden sind einfach durch den Tod, durch das Opferlamm Jesu, ein für alle Mal gelöscht worden. Und das war ja auch das Problem von Jesus, dass er unsere Sünden tragen musste. Nicht, dass er durchbohrt wird von Nägeln und gestochen wird von einer Lanze. Nein, wichtig war für ihn, dass er die Sünden auf sich nehmen muss und dass der Vater, weil er das Weiße ihn nicht mehr anschauen konnte, was er ja auch zum Ausdruck gebracht hat, wenn wir Psalm 22 sehen. Aber Gott hat sich doch seine erbarmt, wie er sich alle erbarmt. Das ist doch ganz wichtig. Und noch eins müssen wir wissen, der alte Bund wirkt immer von außen, da war immer tätig, die waren immer tätig, dass sie das Blut verwenden müssten, um die Sünden zu bedecken. Aber der neue Bund, der wirkt von innen. Und wenn wir es eben im Text gehört haben, ich werde es in ihre Herzen schreiben, so ist das wieder die Gemeinsamkeit zwischen Israel und uns, wo der neue Bund, nämlich wo wir eine Gravur, sage ich mal, in unsere Herzen bekommen haben, damit wir durch den Heiligen Geist von innen heraus wissen, dass wir neue Menschen sind, auch wenn der alte Körper immer noch sichtbar vor uns steht und wir ihn im Spiegel sehen. Aber innerlich sind wir total umgewandelt. Wir sind neue Menschen, neue Schöpfungen, neu geboren worden. All das ist der neue Bund, segensreich wie nie zuvor. Und ich bin dankbar, dass ich diesen Schritt in diesen neuen Bund gefunden habe vor 23 Jahren. Und ich bin dankbar, dass ich dieses Wort predigen darf, dass viele Menschen, die jetzt vielleicht im Internet diese Botschaft hören, auch sich überlegen, ich will das auch haben. Wenn wir jetzt weitergehen, dann kommt der Hebräer, im Hebräerbrief das Kapitel 9 und wir lesen da im Vers 14 etwas über den neuen Bund.
Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient.
Ja, das habe ich eigentlich schon angerissen eben. Aber das ist in dem Moment unserer Bekehrung, wird nicht nur unsere Sünde beseitigt, sondern auch die Last der Schuld, die wir auf uns genommen haben. Das Gewissen gereinigt. Und das ist wichtig. Selbst wenn wir als Christen einmal sündigen, gibt es immer noch da den 1. Johannes 1, Vers 9. Aber ich will noch auf alte Sachen zurückkommen. Die Sünde, die vorher war, die Sündennatur, die vor der Errettung da war und die Schuld, die wir auf uns genommen haben, die kommt nirgendwo besser zum Ausdruck. Und ich bin seit 23 Jahren in der Salzach-Klinik und auch in geschlossenen Abteilungen und auch in der Gefängnisanstalt hinten, habe alle Häuser schon besucht. Und da finde ich diese Menschen, die unter der Sünde leben, die eine Last auf sich genommen haben, die einfach daran zerbrechen und zerbrochen sind. Ja, und wir können nur für diese Menschen beten, wenn wir dort sind. Und wir werden auch weiter Besuche machen und diese Menschen, die dort sich aufhalten, in unsere Gebete mit einbeziehen. Aber jetzt, wenn wir als Christen sündigen, das kommt doch auch vor, natürlich, wir sind nicht perfekt wie Jesus, wir wollen es sein, aber wir werden es sicher nie. Da gibt es eben den 1. Johannes 1, Vers 9.
Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.
Das ist doch eine Aussage, die ist doch fein. Auch wenn wir heute als Christen wirklich, wie ich das gesagt habe, außerhalb der Aschenbahn uns befinden, dann können wir wieder mit einem leichten Wink von Jesus zurück in die Bahn gehen und ihm sagen, Herr, vergib mir, ich habe daneben getreten. Paulus' Vergleich mit der Aschenbahn, den finde ich so wunderschön, dass wir das Ziel erreichen, wenn wir den gerechten Kampf durch den Lauf unseres Lebens führen, dass wir am Ende den Siegeskranz bekommen, nämlich das ewige Leben. Und das wollen wir erreichen in allem. Und ich wünsche es für jeden und bete für jeden Einzelnen. Als Fürbitter trete ich da auch auf. Und wenn wir trotz alledem noch gegen ein schuldbeladenes Gewissen kämpfen, nachdem wir von Herzen für Buße getan haben, unsere Sünden bekannt haben, und wenn immer noch Dinge im Raum stehen, dann habe ich drei Punkte, die wir bedenken müssen und wo wir einfach in uns gehen müssen, die wir untersuchen müssen. Der Teufel klagt dich an, ist der erste Punkt. Es heißt auch im Wort, er ist der Verkläger der Brüder. Er wird immer wieder alte Sachen hervorholen und wird immer wieder dir im Vorbeigehen zeigen, Erzschebetsch, das hast du ja alles schon gemacht. Weißt du noch, wie du dies und jenes getan hast? Und dann sage ich nur, hör dem Teufel nicht zu. Wir haben die Autorität. Wir haben die Autorität von Jesus bekommen in seinen letzten Worten, in seinem Erdenleben. Wir sollen Dämonen austreiben und sollen den Teufel in seine Schranken verweisen. Wir haben die Autorität und wir sollen ihm sagen, du hast kein Recht mehr. Jesus hat dich besiegt und wir glauben an Jesus und deshalb wissen wir, dass du uns überhaupt nichts mehr tun kannst. Der zweite Punkt ist ebenso wichtig, den habe ich von Conny schon immer wieder gehört. Jahrelang hat sie das immer wieder zu Menschen gesagt. Du hast dir selbst nicht vergeben. Und das ist ganz wichtig. Gott hat dir vergeben, aber du selbst hast dir nicht vergeben. Du kannst in keinen Spiegel schauen. Du kannst dich nicht selber sehen, weil du einfach immer noch diese Last auf dir ruhen siehst. Und fang an, dir selbst zu vergeben. Geh in dich und sag, der Herr hat mir vergeben, was ja viel größer ist. Also muss ich mir auch selbst vergeben und du wirst sehen, du wirst als neuer Mensch auftauchen. Selbst als Christ ist es so, das tut mir leid, wenn ich das sage, aber wir müssen da wirklich auch uns selbst vergeben. Da denken manche Leute nicht dran, aber es ist so wichtig. Und dann kann es noch sein, als dritter Punkt, es kann sein, dass du einer Person vergeben musst, dass du etwas wieder gut machen musst und wieder etwas solltest. Sprich mit Gott, was es ist und Gott wird es dir sagen. Und dann geh hin und räum das aus dem Leben, räum das aus der Welt. Du brauchst nicht jeden persönlich zu besuchen, aber du kannst dafür beten und du kannst es Gott antragen und Gott wird dir vergeben. Dann bist du auch diese Last los. Und das trifft nicht, insbesondere trifft es natürlich die Menschen, die eintreten wollen in den neuen Bund und dieses Päckchen mit sich tragen und ablegen wollen. Aber es gibt, ich wiederhole mich, auch einige Christen unter uns, die gerne diesen Rucksack mit den Ziegelsteinen ablegen sollten und möchten. Sie können es doch tun, gehen wir doch zum Vater. Jetzt hören wir gleich noch etwas, was gerade da in diese Ecke auch, in diese Richtung auch geht. Aber erstmal liest die Conny uns jetzt Hebräer 9, Vers 7. Und das ist etwas über das Allerheiligste, das haben wir schon erwähnt.
In das Allerheiligste ging aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er darbrachte für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes.
Das ist das, was wir schon gesagt haben. Und das Blut der Tiere wurde zur Wiedergutmachung der Sünden des Volkes geopfert. Und da haben wir eben heute ganz andere Möglichkeiten durch den neuen Bund. Möchte ich nur so kurz jetzt stehen lassen. Aber jetzt geht's weiter mit Hebräer 10, und zwar 17 bis 19. Den Vers 17 hatten wir oben schon, aber es geht trotzdem noch mal weiter. Wir hatten oben von 10 angefangen, 15 angefangen. Und jetzt lesen wir den 17 noch und gehen aber weiter bis 19.
Ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Darum haben wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum.
Ja, man kann das gar nicht oft genug erwähnen. Die Blockade durch die Schuld und die Sünde, die ist immer noch gegeben, wenn wir im neuen Bund wandeln wollen und noch nicht hundertprozentig angekommen sind. Deshalb wird das auch im Hebräerbrief so umfassend aufgeführt. Es ist ja viel mehr noch dort. Ich habe ja nur Auszüge gegeben, aber es geht immer wieder darum, um Vergebung und um die Schuld loszuwerden. Und das wissen wir doch, ist durch das Blut Jesu Christi eingetreten. Und deshalb können wir freimütig in das Heiligtum eintreten. Der Vorhang ist durch am Todestag Jesu, am Karfreitag, ist der Vorhang von oben nach unten zerrissen. Also kein Mensch hat ihn zerrissen, sondern Gott hat ihn zerrissen. Dieser Vorhang hat das Allerheiligste abgetrennt, in das nur der Priester, wie wir oben gelesen haben, gehen konnte. Und dieser Vorhang ist gerissen. Das heißt, wir können in das Allerheiligste einsehen und eintreten. Freimütig sollen wir das tun. Da haben manche Menschen auch Schwierigkeiten, freimütig zu beten. Das ist ganz einfach. Wir können so beten, ich sage jetzt mal flapsig, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Gott kennt uns doch und Gott weiß, wenn wir auch manchmal in Schwierigkeiten sind und vielleicht mal ein bisschen schimpfen, dann weiß Gott auch, warum wir das tun. Wir kommen ja hinterher wieder auf die Bahn und wieder auf den Boden. Ich sage jetzt nicht, dass ich zu Gott schimpfe. Ich bete ihn und bitte ihn und flehe ihn an, Dinge zu ändern und zu tun. Und da haben wir die Gewissheit, dass das auch möglich ist. Und dazu lesen wir jetzt den Hebräer 4,16.
Lasst uns nun mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe.
Ist das nicht fantastisch? Das ist das Gnadenzeitalter. Der neue Bund heißt ja auch Gnadenzeitalter. Das ist das Gemeindezeitalter. Da wird der Test in der Gemeinde, wie man sich verträgt. Philipper 4 schon wieder. Das sind zwei Frauen, die sich streiten. Das muss auch mal sein, aber es muss wieder zu einem guten Ende kommen. Und wir können mit Zuversicht vor den Thron der Gnade treten. Wenn wir Gott noch nicht kennen, werden wir Barmherzigkeit empfangen. Und wir, die wir im neuen Bund sind, leben doch von seiner Gnade. Und diese Gnade wird zur rechtzeitigen Hilfe kommen. Ist das nicht toll? Wir müssen sie nur zu ihm bringen. Wir müssen ihn bitten, es zu tun und nicht darauf warten. Da muss kein Pastor eintreten und kein Priester. Und da muss nicht jemand beauftragt werden, geh du hin, wie das damals war. Nein, freimütig kann jeder zu Gott kommen. Und direkt und mit ständigem Zutritt heißt, dass er zu Gott direkt kommen kann. Und Gott sagt herzlich willkommen. Und er sehnt sich sogar danach, dass du in seine Gegenwart kommst. Ist das nicht wunderbar? Ich finde das so toll. Ich finde das einfach, das ist Leben im neuen Bund. Das machen wir schon jahrelang, weil wir einfach wissen, unsere rechtzeitige Hilfe kommt immer da. Sie kommt manchmal spät, aber sie kommt nie zu spät, aber immer rechtzeitig. Und das ist ganz wichtig. Dadurch lernen wir auch Ausdauer und Zuversicht und Vertrauen auf Gott. Und wenn wir das haben, können wir aushalten, auch in schwierigen Situationen. Ja. Der neue Bund und der alte Bund. Stellen wir es noch gegenüber. Der alte Bund war für sein Volk. Er war für die Juden. Er war für eine Nation. Und der neue Bund ist für die ganze Welt. Er ist für jede Nation, für jedes Volk, für jeden, der das Geschenk der Errettung annimmt. Haben wir anfangs gelesen, Römer 10. Indem er sein Vertrauen auf Jesus setzt. Und jetzt hören wir Hebräer 7, 25, was der uns sagt.
Deshalb kann er auch für immer alle retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er lebt ewig und wird vor Gott für sie eintreten.
Ja. Die Errettung ist der Weg, der durch Jesus begonnen wird. Jesus klopft an deine Tür. Und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, will ich nicht, ich mache meine Ohren zu, ich höre das nicht. Oder du kannst sagen, okay, danke Herr, dass du dir so viel Mühe gemacht hast und dass du mich zu dir ziehst. Das ist etwas, dieser Weg der Errettung, der ist ungeachtet der Herkunft oder der Religion, in der du aufgewachsen bist oder dessen, was du vielleicht in deinem Leben getan hast, möglich. Seine Barmherzigkeit in dem Punkt wird dich retten. Und wenn du dann voll in den Dienst trittst, was es ja heißt, wir sind freimütig errettet, um in den Dienst zu treten, haben wir vorher vorgelesen. Wenn du dann in seinen Dienst trittst, dann hast du die Fülle, die auch im Philipperbrief 4 dir beschrieben wird. Alles wird dir dann gegeben. Und das, dies alles kannst du nur von Gott erreichen. Und wenn wir am Ende noch einmal den Vers, den wir am Anfang gelesen haben, wiederholen, dann heißt es in Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Sein Blut hat die Kraft, jeden reinzuwaschen. Wenn er durch Jesus zu Gott kommt, sein Opfer nimmt die Sünden der Welt weg, die Last der Schuld und die Schande der Sünde. Er kann jeden zu einem neuen Menschen machen. Halleluja.
Amen.
Amen. Ja, ich denke, wir werden in eine schwere Woche gehen und ich bitte euch, betet inständig für Israel. Wir werden es auch tun und wir werden am Mittwoch hier ein Gebetstreffen haben, öffentlich. Wer kommen möchte, kann wann? 16 Uhr? 16 Uhr zu uns kommen und mit uns für Israel beten. Dies Land braucht im Augenblick auch unser Gebet. Aber sie haben auch Gott, den Herrn, der auch mit diesem Land einen Plan hat. Und nochmal, Gott hat alles unter Kontrolle, sowohl bei uns als auch dort. Darauf vertraue ich, denn er hat es versprochen. Amen. Amen.